Guten Tag, liebe Gemeinde. Vor der Predigt heute wollte ich einen Gedanken vorausschicken. Er hat, sagen wir, mittelbar mit der Predigt zu tun. Wenn wir heute in der Predigt Dinge herausstellen, dann sollen wir verstehen, dass diese Aussagen nicht als ein Urteil zu betrachten sind über andere, die, sagen wir, ein anderes Verständnis haben, als wir es haben oder andersgläubig sind. Wir alle wissen, dass für ein richtiges Verständnis der Heiligen Schrift der Heilige Geist notwendig ist. Und erst wenn dieser Heilige Geist, den Gott uns schenkt, zusammen mit unserem menschlichen Geist wirkt, sozusagen präsent ist, sind wir in der Lage, Gottes Wort zu verstehen. Und Gottes Wort zu verstehen ist ein Geschenk. Es ist eine Gabe Gottes. Dass wir das Wort Gottes verstehen dürfen oder können, ist nicht auf unsere Intelligenz oder unsere Bildung zurückzuführen, sondern es ist auf das Eingreifen Gottes zurückzuführen. Das möchte ich gern vorausschicken aufgrund unserer heutigen Thematik. Wenn Sie vor 2 Wochen hier waren, werden Sie sich vielleicht daran erinnern, dass ich meine Predigt mit der Aussage eingeleitet habe. Unser Text für heute ist, dann haben wir ein paar Verse im 2. Timotheusbrief gelesen. Unser Text für heute ist weitgehend derselbe wie letztes Mal, nur etwas gekürzt, und deshalb schlagen wir nochmals 2. Timotheus Kapitel 3 nach. 2. Timotheus Kapitel 3. Und hier lesen wir einiges in den Versen 14 bis 16. 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 14 bis 16. Paulus ist der Autor und er schreibt an seinen jüngeren Kollegen Timotheus. Und in den Paulusbriefen stellen wir fest, dass das Altersverhältnis bei diesen beiden in etwa das Verhältnis eines Vaters und eines Sohnes gewesen sein muss, aufgrund der Anrede von Paulus, wenn er Timotheus schreibt. Er hätte also von seinem Alter her sein Vater sein können. 2. Timotheus, Kapitel 3 und Vers 14. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast, Vers 15, und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Und dann geht es weiter in dem Gedankengang. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre. Vor 2 Wochen haben wir die Fortsetzung von Vers 16 behandelt, auch Vers 17, die anderen Dinge, die Paulus in diesem Zusammenhang erwähnte. Heute geht es uns um diesen Aspekt. Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre. Und wenn wir die Verse 14 und 15, auch den Anfang von Vers 16, kurz analysieren, stellen wir fest, Timotheus kannte die Heilige Schrift von klein auf. Das stellt Paulus hier fest. Zusätzlich zu seiner Kenntnis der Heiligen Schrift ist er in der Botschaft der Heiligen Schrift unterwiesen worden. Weil es heißt, du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und wer war dieser Wer? In Vers 10 lesen wir, wenn Sie einen Blick auf Vers 10 werfen, du aber bist mir gefolgt in der Lehre. Also das, worauf Paulus hier anspielt, ist die Erkenntnis, die Timotheus durch ihn, durch seine Tätigkeit als Lehrer hatte. Und die Heilige Schrift unterweist uns zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Das heißt, die Heilige Schrift enthält Wissen oder Erkenntnis, die zum Heil führt. Das nennen wir jetzt heilsnotwendige Erkenntnis. Die finden wir in der Heiligen Schrift. Wir werfen einen kurzen Blick auf das einleitende Wort in Vers 16, nachdem Paulus das feststellt. Die Heilige Schrift kann uns unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Dann heißt es, denn, also dazu dient die Schrift. Die Schrift dient diesem Zweck, dass sie uns zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus unterweist. Und als erstes wird erwähnt, die Schrift dient der Erkenntnis, sie ist Nütze zur Lehre, und zwar im Zusammenhang in Bezug auf heilsnotwendige Erkenntnis, heilsnotwendiges Wissen. Das ist unser Text für heute, gekürzt gegenüber den Versen, die wir vor 2 Wochen gelesen haben. Und als erstes wollen wir uns fragen, in welchem Zusammenhang schreibt Paulus diese Worte? Ich denke, Sie sind auch meiner Meinung, wir haben oft in der Vergangenheit diese Verse vorgelesen oder zitiert, meistens die Verse 16 und 17, wo es um die Schrift geht und wozu sie nütze ist. Und es ist immer hilfreich, wenn wir die Bibel lesen, auch das Umfeld, den Zusammenhang einer Aussage zu verstehen oder heranzuziehen. In welchem Zusammenhang schreibt Paulus diese Worte an seinen jungen Kollegen Timotheus? Was ist der Kontext der Aussage? Wir wissen, dass er diesen Brief an Timotheus schreibt, weil er weiß, er wird bald sterben. Das geht ganz eindeutig aus Kapitel 4 hervor. Er wusste, dass sein Tod bevorstand. Und er möchte, dass es in der Gemeinde weitergeht. Er möchte, dass es weitergeht. Er möchte, dass die Botschaft weiter verkündet wird, dass für die Gemeinde gesorgt wird, dass sie betreut wird. Und es ist in diesem Zusammenhang, dass Paulus die Worte, die wir jetzt eingangs gelesen haben, schreibt. Sehen wir uns 2. Timotheus 2 und Vers 2 an. 2. Timotheus im selben Buch, Kapitel 2 und Vers 2. Und hier sieht man, wie Paulus Timotheus auf die Zeit nach seinem Tod vorbereitet. Er sagte ihm, was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, man könnte sagen, was du mich öffentlich hast predigen hören, was ich öffentlich vor vielen verkündet habe, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Die Botschaft, die Paulus gepredigt hatte, das, worin Timotheus selbst unterwiesen worden war, das sollte treuen Menschen anvertraut werden, die selbst in der Lage wären, das weiterzugeben, weiterzulehren. Timotheus hatte von Paulus gelernt und Timotheus sollte das weitergeben, was Paulus ihn gelehrt hatte. Und er sollte es treuen Menschen anvertrauen, damit die Botschaft weitergegeben werden konnte. In diesem 2. Timotheusbrief will Paulus auch Timotheus auf Gefahren für die Kirche hinweisen, Dinge, die er kommen sah und für die er dann nach seinem Tod nichts mehr unternehmen konnte. Zum Beispiel Kapitel 3, Vers 1, er schreibt ihm, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Schlimme Zeiten kommen werden. Und wir wissen, dass die letzten Tage damals nicht stattgefunden haben. Sie gab es damals nicht. Aber anscheinend meinte Paulus, Timotheus würde sie erleben. Und warum hat er ihm das geschrieben? Und es heißt weiter in Vers 2, denn die Menschen werden, und in den nächsten Versen gibt es eine Beschreibung all der Dinge, die die Menschen in diesen letzten Tagen, in diesen schlimmen Zeiten tun werden. Und wir überspringen die dazwischen liegenden Verse und wir lesen Vers 7. In diesen letzten Tagen werden die Menschen immer auf neue Lehren aus sein und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das wird ein Merkmal der letzten Tage sein. Und in Vers 14 schreibt er, mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Und wir lesen auch Kapitel 4. Alles in diesem zweiten Brief an Timotheus und die Abschnitte, die wir lesen, sie vermitteln uns Einblick in den Zusammenhang. 2. Timotheus, Kapitel 4, hier lesen wir die Verse 2 bis 4. Und vergessen wir nicht, was Paulus hier schreibt, schreibt er gleich nachdem er festgestellt hat, wozu die Schrift nütze ist. Und die Kapiteleinteilungen, die wir haben, die wir heute in der Bibel haben, sie gab es damals nicht. Das heißt, von dem einen Gedankengang geht es gleich über zu diesem. Vers 2. Predige das Wort. Steh dazu. Es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, in Vers 3, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Es wird eine Zeit kommen, Vers 3, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Nochmals, bedenken wir den Zusammenhang, den unmittelbaren Kontext. Paulus hatte gerade geschrieben, 3, 4 Verse zuvor, dass die Heilige Schrift uns zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus unterweisen kann. Die Heilige Schrift enthält heilsnotwendige Erkenntnis. Und in dem selben gedanklichen Zusammenhang schreibt er, dass eine Zeit kommen wird, wenn die Menschen die heilsame Lehre nicht werden ertragen können. Diese zwei Dinge sind ein und dasselbe. Die heilsame Lehre und die Erkenntnis zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus, anders formuliert, das ist ja ein und dasselbe. Und dann verbindet Paulus das mit einem weiteren Begriff in Vers 4, indem sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, werden sie die Ohren von der Wahrheit abwenden. Sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden. Die heilsame Lehre, die Schrift enthält diese, und wer davon abweicht, der wendet sich von der Wahrheit ab. So haben wir eine Konstellation, bei der wir sagen können, biblisch gesehen ist in diesem Zusammenhang mit der heilsamen Lehre die Wahrheit gemeint. Die Wahrheit, die uns unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. So sehen wir, dass diese Dinge biblisch gesehen miteinander verknüpft sind. Die Heilige Schrift, die heilsame Lehre und die Wahrheit. Und letztes Mal haben wir die anderen Aspekte, wozu die Schrift nütze ist. Und ich denke, das ist wichtig, weil die heilsame Lehre, die Lehre, wozu die Schrift nütze ist, es geht da nicht allein um theoretisches Wissen, ja, um den Umfang unserer Erkenntnis. Es geht darum, was wir damit anfangen. Und die anderen Aspekte, die wir letztes Mal behandelt haben, sie zeugen davon. Diese heilsame Lehre, sie beinhaltet auch Zurechtweisung, sie beinhaltet auch Unterweisung in göttlicher Lebensführung und so weiter. Das wollen wir nur kurz feststellen. Sie ist nütze zur Zurechtweisung, Besserung, Erziehung in der Gerechtigkeit mit dem Ziel, wie wir es letztes Mal gesehen haben, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und diese heilsame Lehre sollte weitergegeben werden. Deshalb hat der Paulus dem Timotheus geschrieben, er sollte Menschen die Wahrheit dieser heilsamen Lehre anvertrauen, damit sie andere lehren konnten. Er hatte geschrieben, was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Und an dieser Stelle halten wir fest, was sollten sie lehren? Eigene Ideen? Neue Anregungen in Bezug auf die Heilige Schrift und den Weg, der in der Heiligen Schrift dargelegt wird? Nein, sie sollten das lehren, was ihnen übermittelt worden war, was man sie gelehrt hatte. Das ist in Bezug auf die heilsame Lehre ein klares Prinzip der Heiligen Schrift. Wir schlagen dazu Titus, Kapitel 1 nach. Titus, Kapitel 1, und hier werden wir nochmals diese Verbindung, diese Verknüpfung sehen zwischen den Begriffen heilsame Lehre, nennen wir sie heilsnotwendige Erkenntnis, und Wahrheit. Titus Kapitel 1, hier möchte Paulus den Titus anweisen, er weist ihn an, er sollte Älteste einsetzen, und dann werden wir darüber informiert, was die Eigenschaften dieser Ältesten sein sollen. Vers 9, er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Denn es gibt viele freche, unnütze Schwätzer und Verführer, besonders die aus den Juden, denen man das Maul stopfen muss, weil sie ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinns willen. Dann heißt es so zum Schluss von Vers 13, aus diesem Grund weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben und nicht achten auf jüdische Fabeln und die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. So ein Ältester, das schrieb Paulus an Titus, sollte ermahnen mit der heilsamen Lehre, und wer sich davon abwendet, der würde sich auch gleichzeitig von der Wahrheit abwenden. Wir sehen wiederum diese Verknüpfung. Ich möchte uns Vers 9 aus der Gute-Nachricht-Bibel vorlesen. Hier geht es um eine Qualifikation für das Ältestenamt. Er muss sich an die zuverlässige Botschaft halten, wie sie ihn gelehrt worden ist. Dann wird er in der Lage sein, die Gemeinde auf dem rechten Weg zu halten und den Gegnern ihren Irrtum nachzuweisen. Also Älteste oder wer immer in der Gemeinde lehrt, der Ausdruck Lehrer in der Bibel bedeutet nicht ausschließlich Älteste, es kann auch andere bedeuten, andere umfassen, die diese Befähigung haben und schriftgemäß lehren können. Wer immer das tut, er soll so lehren, wie er selbst gelehrt worden ist. Und wer oder was vermittelt die heilsame Lehre der Schrift? Wer vermittelt die Wahrheit oder wo finden wir sie? Dazu schlagen wir den ersten Timotheusbrief nach, 1. Timotheus Kapitel 3. Wo finden wir die heilsame Lehre? Wo finden wir in diesem Sinne die Wahrheit? 1. Timotheus Kapitel 3, Verse 14 und 15. Es gibt zwischen dem Abfassen der beiden Timotheusbriefe anscheinend einen Zeitraum von einigen Jahren. Denn im 1. Timotheusbrief schreibt der Paulus an Timotheus, er wollte ihn über Dinge informieren, die für ihn nützlich wären in seinem Dienst als Ältester. Und in diesem Sinne schreibt er in Vers 14, 1. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 14 und 15, Vers 14. Ich habe dir, lieber Timotheus, ich lese aus der Hoffnung für alle vor, das alles geschrieben, obwohl ich hoffe, bald selbst zu dir zu kommen. Aber falls ich mein Besuch noch hinauszögern sollte, weißt du nun, wie man sich im Haus Gottes in seiner Gemeinde zu verhalten hat. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Und das Wort Gemeinde hier in dem Urtext, das Wort Gemeinde kommt auch in dem Luthertext vor, in Vers 15, ist das Wort Ekklesia oder Ekklesia, diese geistliche Gemeinschaft. Also wo finden wir die heilsame Lehre der Schrift? In diesem Sinne gesehen die Wahrheit. Wir finden sie in der Gemeinde. Denn die Gemeinde ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Wo finden wir sie? Wir finden sie in der Kirche Gottes. Und es ist interessant, dass die Lehre der Apostel eigentlich der Baustein war der Gemeinde. Wir alle kennen das Geschehen in Apostelgeschichte Kapitel 2, das Pfingstwunder, die Predigt von Petrus, die Reaktion mancher Juden auf diese Predigt, es ging ihnen durchs Herz und an dem Tag wurden 3000 Personen getauft. Und was wird uns gesagt über diese Menschen, alle, die damals der Gemeinde angehörten? Uns wird gesagt in Apostelgeschichte Kapitel 2, sie blieben aber beständig, und achten wir auf die Reihenfolge, in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, die Lehre, die die Apostel selbst von Jesus Christus empfangen hatten. Das ist Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. Also die Lehre war ja der Grundstein der Gemeinschaft. Darauf gründete sich die Gemeinschaft. Nun, es ist nur logisch, dass wir die heilsame Lehre, diese heilsnotwendige Erkenntnis in der Kirche Gottes finden, denn es ist der Geist Gottes, der uns in die Wahrheit führt. Die Stellen schlagen wir nicht nach. Sie dürften uns allen bekannt sein. Wir finden sie im Johannesevangelium, und zwar in dem längeren Gespräch, das Jesus wenige Stunden vor seinem Tod mit seinen Jüngern geführt hat. In Johannes Kapitel 14 und in Johannes Kapitel 16. Und dort sagt uns Jesus, dass der Geist uns in die Wahrheit führt. Und er meinte damit den Tröster, den Heiligen Geist, und er nennt ihn auch dort in dem Zusammenhang den Geist der Wahrheit. Und es ist dieser Geist, durch den wir zu Gliedern der Gemeinde werden. Wir kennen auch die Aussage von Paulus in Römer Kapitel 8, wer den Geist Christi nicht hat, das ist der Geist Gottes, er ist nicht sein. Also um Teil der Kirche Gottes zu sein, muss uns dieser Geist innewohnen und in uns aktiv sein. Die Kirche Gottes ist ja, das haben Sie mehrmals gehört, in der Vereinten Kirche Gottes, sie ist keine rechtliche Organisation. Sie beschränkt sich nicht auf eine rechtliche Organisation, sondern sie ist die Gesamtheit all derer, in denen der Geist Gottes lebt und wirkt. Und wir erfahren auch in der Heiligen Schrift, dass Gott diesen Geist denen gibt, die ihm gehorchen. Also Gehorsam ist eine Voraussetzung, dass wir den Heiligen Geist erhalten und haben und behalten. Und wenn es um die heilsame Lehre der Schrift geht, so können wir sagen, die Kirche Gottes hat die kostbare Perle. Sie hat sie. So ist es wichtig, wenn die Schrift zur Lehre Nütze sein soll, dass wir diese Kirche erkennen können. Denn sie ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Ihr ist die heilsame Lehre anvertraut worden. Sie hat die Aufgabe, sie zu predigen, sie zu verbreiten. Und ich zitiere kurz aus dem Mitarbeiterbrief, der in dieser Woche an unsere 98 Förderer geschickt worden ist. Den Text haben wir in dem E-Mail-Verteiler veröffentlicht. Woran erkennt man die Kirche? Es sind die Menschen, wie Jesus es dem Johannes in der Offenbarung offenbart hat, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben. Es sind die Menschen, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben. Das lesen wir in Offenbarung 12 und in Vers 17. Und da es wichtig ist, die Kirche zu kennen oder zu finden, die diese kostbare Perle hat, die die heilsame Lehre hat, es ist wichtig, ein wesentliches Merkmal der Kirche Gottes zu erkennen oder zu wissen. Und das ist ihre Treue gegenüber den Geboten. Und zwar allen 10 Geboten. Nicht nur 9, sondern allen 10. Das schließt auch das 4. Gebot mit ein. Das ist das Sabbatgebot. Und Jesu kleine Herde, er nennt sie die kleine Herde, sie hat seit 2000 Jahren dieses Gebot gehalten. Den biblischen Sabbat, nicht den Sonntag. Und wir alle wissen, dass es für den Sonntag als Ruhetag keinen biblisch begründeten Beleg gibt. Es gibt nur die Autorität der römischen Kirche. Und ich zitiere aus The Catholic Universe Bulletin vom 14. August 1942. Die Kirche, gemeint ist die römisch-katholische Kirche, verlegte das Halten des Sabbats auf den Sonntag dank der ihr von ihrem Gründer, Jesus Christus, verliehenen, göttlichen, unfehlbaren Autorität. Der Protestant, damit wären alle Nicht-Katholiken gemeint, der sich allein auf die Bibel als Wegweiser für den Glauben beruft, hat so keine Berechtigung für die Sonntagsheiligung. Die einzige Berechtigung für die Sonntagsheiligung ist die Autorität der römischen Kirche. Warum erwähne ich das? Es geht hier um die Schrift, die Nütze zur Lehre ist. Paulus verbindet diese Lehre mit der heilsamen Lehre und mit der Wahrheit. Und wenn man auf der Suche nach der heilsamen Lehre ist, man ist auf der Suche nach der Wahrheit der Heiligen Schrift, dann wird man sie nicht bei Konfessionen finden, die den Sabbat ablehnen. Man wird sie nicht bei Konfessionen finden, die den Sabbat ablehnen. Und es gab in der Kirche Gottes einige Jahre lang, sagen wir, eine Scheu davor, das klar auszusprechen. Und es ist Zeit, die Political Correctness in diesem Sinne abzulegen. Deshalb habe ich eingangs gesagt, es geht nicht darum, dass wir andere verurteilen. Die Wahrheit der Schrift zu erkennen oder erkennen zu dürfen, ist eine Gabe Gottes. Sie ist der Gnade Gottes zuzuschreiben. Sie ist nicht auf unsere Intelligenz oder unsere Bildung zurückzuführen. Dennoch müssen wir in der Lage sein, die Dinge beim Namen zu nennen. Gottes Geist kann, was die gesamte Konfession anbelangt, nicht in einer Konfession wirken, die ein wichtiges Merkmal der Zugehörigkeit zu Gott verneint. Eines der Gebote. Das würde allem widersprechen, was uns das Neue Testament lehrt. Und damit Sie mich nicht missverstehen, bedeutet das, dass Gott nicht mit Einzelpersonen in anderen Konfessionen, in anderen Gruppen wirken kann. Natürlich kann er das. Er kann sie berufen. Er kann auf sie einwirken. Und wenn sie die Berufung annehmen und darin wachsen und den Prozess fortsetzen, werden sie früher oder später an dem Punkt angelangt sein, wo sie erkennen werden, also ich kann hier, wo ich bin, nicht bleiben. Wenn wir das sagen, dann wird es als Reaktion darauf bei einigen die Frage geben, oder es eher ein Vorwurf, ist das nicht anmaßend, so etwas zu sagen? Ist das nicht anmaßend? Alle, die das vierte Gebot, ich meine jetzt Konfessionen, nicht Einzelpersonen, auszuschließen. Es gibt heute etwa 2 Milliarden Christen auf der Erde, Menschen, die zum Christentum bekennen. Es gibt 20 Millionen Sabbatarier. Und mit Sabbatarier meine ich Menschen, die den siebten Tag der Woche von Freitagabend bis Samstagabend halten. Es gibt auch Sonntags-Sabbatarier, die den Sonntag so halten, wie wir meinen, man soll den Sabbat halten, nur sie halten den ersten Tag der Woche und nicht den siebten. Sabbat-Sabbatarier gibt es weltweit 20 Millionen. Das heißt, wenn wir das feststellen, dann haben wir 99% der Menschen, die sich zum Christentum bekennen, und hier geht es mir um die Konfessionen, nicht um die Einzelpersonen. Wir haben sie praktisch ausgeschlossen. Wir sagen über sie, sie haben nicht die heilsame Lehre. Ja, Jesus nannte seine Kirche die kleine Herde. Er nannte sie die kleine Herde. Bedeutet das, dass Jesu kleine Herde alle Sabbatarier umfasst? Man muss nur den Sabbat, den siebten Tag der Woche, halten. Und wenn man eine Konfession gefunden hat, die den Sabbat hält, dann wird man dort die heilsame Lehre finden. Überlegen wir uns die Situation zur Zeit Jesu, der Apostel und der ersten Christen. Denn die Frage könnte man auch in Bezug auf jene Zeit stellen. Waren alle Sabbatarier damals Teil der Ekklesia? Dass man den Sabbat hielt, machte man automatisch zum Angehörigen der Ekklesia. Nein, überhaupt nicht. Zur Zeit Jesu, zur Zeit seiner Apostel und der ersten Christen, hat die überwiegende Mehrheit der Juden Jesus nicht angenommen. Und die Juden halten bekanntlich den Sabbat. Sie sind Sabbatarier. Unter den Juden waren Jesu Jünger eine kleine Minderheit. Und Jesus hat sogar am letzten Abend in seinem menschlichen Leben vorausgesagt, dass die Zeit kommen würde, wenn seine Jünger, diese kleine Minderheit unter den damaligen Sabbatariern, aus der Synagoge ausgestoßen würden. Also Sabbatarier würden Sabbatarier, sagen wir, ausschließen, ausstoßen. Das heißt, Sabbatarier verfolgten die kleine Herde. Woran erkennt man die kleine Herde Jesu unter den Sabbatariern, wenn das Verhältnis heute ähnlich ist wie damals? Wir haben ja festgestellt, vor 2000 Jahren gehörten nicht alle Sabbatarier der Ekklesia an. Eigentlich war es nur eine Minderheit der damaligen Sabbatarier, die der Ekklesia angehörte. Nehmen wir an, das Verhältnis könnte heute ähnlich sein. Woran würde man dann unter den Sabbatariern die kleine Herde Jesu erkennen? Die Bibelstelle hatte ich uns gerade vorgelesen. Jesu kleine Herde, das sind die Menschen, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben. Sie halten die Gebote und sie sind dem Zeugnis Jesu treu. Und sie geben es auch weiter. Nun, die Juden zur Zeit Jesu lehnten sein Zeugnis ab. Er sagte ihnen, dass er Gottes Sohn war, womit er ihnen zu verstehen gab. Das war ja ihr Verständnis. Und so haben sie ihn auch verstanden, dass er Gott war. Er sagte, ich und mein Vater sind eins. Die Stelle schlagen wir nicht nach. Sie können sie notieren in Johannes Kapitel 10, Vers 30. Und als Jesus sagte, ich und der Vater sind eins, Sie brauchen nur die nächsten Verse zu lesen, bis Vers 33, wie reagierten seine Landsleute darauf? Sie haben Steine in die Hand genommen und sie wollten ihn steinigen. Und er fragte sie, warum wollt ihr mich steinigen? Und die Antwort lautete, du lästerst Gott, du machst dich zu Gott. Die Juden haben ihn als Gott abgelehnt. Ihre Gottesvorstellung war anders. Heute würde man sagen, sie wären Monotheisten, Unitarier. Nur der Vater war für sie Gott. Und wer ihre Gottesvorstellung nicht annahm, wurde ausgestoßen. Die Jünger, die Ekklesia, hatte eine andere Vorstellung. Ihre Vorstellung war, Gott der Vater und Jesus der Sohn sind Gott. Aber das wollten die Juden damals nicht annehmen. Die Ausgangssituation ist heute eine andere, aber es ist heute im Mainstream-Christentum nicht anders. Wer die Gottesvorstellung des heutigen Mainstream-Christentums nicht annimmt, was Gott anbelangt, wer Gott ist, hat die Nagelprobe nicht bestanden. Was ist diese Gottesvorstellung? Es ist der Glaube an den dreieinigen Gott. Wer nur den Vater als Gott sieht, oder wer an einen dreieinigen Gott glaubt, glaubt nicht an denselben Gott, an den wir glauben. Das muss man ganz klar feststellen. Wer verneint, dass Jesus Gott ist, oder wer lehrt, dass der Heilige Geist Gott ist, glaubt nicht an denselben Gott, an den wir glauben. Und wer die Dreieinigkeit nicht akzeptiert, wird seine Schwierigkeiten haben, von dem Mainstream-Christentum angenommen zu werden. Und um das zu beweisen, brauchen Sie nur, wie ich das in der Vergangenheit mehr als einmal erlebt habe, einen Saal in einem christlichen Haus für eine Versammlung, einen Gottesdienst unserer Kirche anzumieten. Und zwar in einem Haus einer christlichen Organisation, die verlangt, dass man in den Glaubenssätzen ein Bekenntnis zur Dreieinigkeit hat. Und wenn Sie danach gefragt werden und Sie sagen, wir können vieles andere, was Sie in Ihren Glaubenssätzen haben, bejahen, aber das können wir leider nicht bejahen, dann ist das Gespräch beendet. Sie kriegen den Saal nicht. Man vermietet nur an Leute, die an den dreieinigen Gott glauben. Habe ich in den letzten Jahren mehr als einmal erlebt. Es geht jetzt um die Frage, wenn wir davon ausgehen, dass die Situation unter heutigen Sabbatariern der Situation zu Jesu Lebzeiten ähnlich sein könnte, woran erkennt man die kleine Herde unter den Sabbatariern? Jesu kleine Herde hat das Zeugnis Jesu. Sie ist diesem Zeugnis treu. Unter den 20 Millionen Sabbatariern heute gibt es eine Konfession, die mehr als 90% dieser Sabbatarier ausmacht. Und sie nennt sich auch nach dem siebenten Tag. Mehr brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Ich denke, Sie können mitdenken. Und diese Konfession lehrt den dreieinigen Gott. Sie hat diesbezüglich nicht das Zeugnis Jesu, sondern das Zeugnis der römischen Kirche. Denn die Dreieinigkeit als Lehre ist mittels der römischen Kirche in das Christentum sozusagen, wie man es nennt, eingeführt worden. Hinzu kommt ein sehr wichtiger Aspekt des Zeugnisses Jesu in seiner Antwort auf die Forderung der Schriftgelehrten und Pharisäer nach einem Zeichen. Wir brauchen das nicht nachzuschlagen, wir kennen die Geschichte. In Matthäus Kapitel 12 haben die Schriftgelehrten und die Pharisäer Jesus nach einem Zeichen gefragt. Was ist das Zeichen, dass du das bist, was du zu sein behauptest? Und er sagte ihnen, wie wir alle wissen, ich gebe euch nur ein Zeichen. Es ist das einzige Zeichen, an dem ihr werdet erkennen können, wer ich bin und dass ich derjenige bin, der ich zu sein behaupte. Und er sagte, er würde 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein, seine Verweildauer im Grab. Wir haben ja eine Leserschrift gehört vor einigen Minuten, aus der hervorgeht, ein Leser, ein Abonnent, freut sich über das, was wir vermitteln, weil er eine Bestätigung dafür findet, dass seine Zweifel, die er anscheinend lange Zeit gehegt hat, berechtigt sind, was die Karfreitags-Ostersonntag-Tradition anbelangt. Die große Sabbatarier-Konfession, die mehr als 90% der heutigen Sabbatarier ausmacht, lehrt die Karfreitag-Ostersonntag-Tradition. Sie hat diesbezüglich nicht das Zeugnis Jesu. Sie hat nicht das einzige Zeichen, das Jesus gegeben hat, dass er derjenige ist, der er zu sein behauptete. Sondern diese Konfession hat das Zeugnis der römischen Kirche. Eine Konfession, die die Dreieinigkeit lehrt und sich an die Karfreitag-Ostersonntag-Tradition hält, kann nicht die Ekklesia sein, weil sie das Zeugnis Jesu nicht hat. Sie hat nicht die heilsame Lehre, die Wahrheit. Und so können wir sagen, dass es heute eigentlich nicht anders ist als zur Zeit der Apostel. Die Mehrheit der Sabbatarier damals gehörte nicht zur Ekklesia. Die Mehrheit der Sabbatarier damals hatte eine andere Gottesvorstellung. Und die Mehrheit der Sabbatarier heute hat zwar eine andere Gottesvorstellung, aber auch eine falsche. Dann würde man einwenden, ist das nicht anmaßend? Jetzt an uns gerichtet, wenn Sie sich meinem Gedankengang anschließen. Ihr meint, ihr könnt von anderen nichts lernen? Wie man sagt, ihr habt die Wahrheit gepachtet. In meiner Predigt vor 2 Wochen, wenn Sie sich erinnern, habe ich gesagt, dass Nachschlagewerke, Bibelkommentare und dergleichen mehr, auch der Talmud, nicht von Gott inspiriert sind. Können sie hilfreich sein? Ja, das können sie. Wenn es um Dinge geht wie Geschichte, das kulturelle Umfeld, in dem biblische Ereignisse stattgefunden haben, wenn es um die Ursprachen der Bibel geht, Hebräisch, Griechisch, sie können hilfreich sein. Aber sie sind nicht maßgebend für die heilsame Lehre, weil deren Autoren in den allermeisten Fällen, wenn es Gelehrtenwerke sind, ich glaube, das können wir ausschließlich feststellen, nicht zur Ekklesia gehören. Und wer daran zweifelt, für ihn habe ich eine Herausforderung. Zeigen Sie mir ein Beispiel im Neuen Testament, wo Außenstehende, Leute außerhalb der Gemeinde, als Lehrer benutzt wurden, um die Gemeinde eine wichtige Erkenntnis, einen Aspekt der heilsamen Lehre zu lehren. Und wenn Sie ein solches Beispiel finden, schenke ich Ihnen 100 Euro. Ich bin für Ausgaben anbelangt für meine Knauserigkeit bekannt. Also fangen Sie nicht einmal an mit der Suche, Sie finden kein Beispiel. Wir finden kein Beispiel im Neuen Testament, wo Außenstehende von außerhalb der Ekklesia wichtige Aspekte der heilsamen Lehre beigebracht haben. Wir haben ja gelesen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Die Menschen werden immer auf neue Lehren aus sein. Und sie werden nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Hier handelt es sich um Menschen, denen die Gerechtigkeit unwichtig ist. Ihre Ungerechtigkeit hält sie davon ab, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Das ist das eine. Und sie kommen auch deshalb nicht zur Erkenntnis der Wahrheit, weil sie die falschen Quellen heranziehen. Und wir hatten auch gelesen, wie Paulus Timotheus darauf hinwies, dass eine Zeit kommen wird, in der man die heilsame Lehre nicht ertragen wird, sondern man wird auf der Suche nach eigenen Lehrern sein, die das lehren, was einem selbst gefällt. Und die Leute, die das tun, sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden. Nun, was ist meine Aufgabe und die Aufgabe der anderen, die in der Gemeinde eine Lehrfunktion haben? Wir schlagen dazu Epheser Kapitel 4, die Verse 11 bis 14 nach. Epheser Kapitel 4, die Verse 11 bis 14. Vers 11 schreibt Paulus, dass es in der Gemeinde verschiedene Funktionen gibt. Es gibt Apostel, es gibt Lehrer, es gibt Propheten. Wozu gibt es diese Funktionen? Wir fangen in Vers 12 an, zum Schluss des Verses. Durch ihre Tätigkeit soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Also neben der Förderung der, sagen wir, geschwisterlichen Gemeinschaft, dass wir uns gegenseitig erbauen, ist eine Funktion, eine Aufgabe dieser Funktionsträger, dass sie die Gemeinde auf eine Art betreuen, dass wir uns nicht mehr von jedem Wind einer Lehre bewegen lassen und umhertreiben lassen, dass wir verwirrt sind, weil jemand daherkommt und sagt, oh, das ist wichtig, das sollen wir überlegen, das sollen wir tun, oder was es auch immer ist. Und in seinem Brief an Timotheus, diesem zweiten Brief, das ist wiederum der Zusammenhang, in dem er die Heilige Schrift beschrieb, wie er sie beschrieben hat. Er hat Timotheus angewiesen, törichte und unnütze Fragen weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Er hat ja an Titus geschrieben. Damals war das anscheinend ein großer Einfluss, eine große Einflussmöglichkeit war für die Urgemeinde, jüdische Fabeln, ja jüdische Quellen. Seit etwa 20 oder mehr Jahren erleben wir es in der, und ich drücke das jetzt pauschal aus, in der Bewegung Kirche Gottes, dass Menschen von überall her Ideen aufschnappen, meistens im Internet, und meinen, diese sind wichtig. Wir sollten uns damit auseinandersetzen. Und wir sollen nicht mehr unmündig sein. Wir sollen uns nicht von jedem Wind einer Lehre bewegen lassen. Und wenn jemand daherkommt und sagt, hast du das schon mal gehört? Hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt? Dann sind die Fragen, die ich mir stelle, als Empfehlung für Sie, was ist die Quelle der vermeintlichen Erkenntnis? Kommt sie von Menschen, die das Zeugnis Jesu haben und die Gebote halten? Und wenn man die Frage nicht bejahen kann, dann ist die Quelle nicht die Ekklesia Jesu. Und wenn die Quelle nicht die Ekklesia Jesu ist, kann es sich um heilsnotwendige Erkenntnis handeln, um heilsame Lehre. Denn diese ist bei der Ekklesia, der kleinen Herde, zu finden, die ein Pfeiler und ein Fundament der Wahrheit ist. Die Kirche Gottes hat die kostbare Perle. Und noch ein Gedanke. Es ist nicht nur der Fall, dass wir im Neuen Testament kein einziges Beispiel finden, in dem ein Außenstehender die Gemeinde etwas Wichtiges lehrte, einen Aspekt der heilsnotwendigen Lehre. Es ist auch nicht der Fall, dass jemand, der sich von der Gemeinschaft der Ekklesie getrennt hatte, sich zurückzog und praktisch für sich lebte, aber sich noch dazu zählte, das tat. Auch das kommt im Neuen Testament nicht vor. Wir schlagen jetzt Judas Kapitel 1 nach. Judas Kapitel 1. Wir wollen hier nur Vers 3 lesen. Alles, was Judas in diesem Brief schreibt, hat mit dem Motiv zu tun, das in Vers 3 vorkommt. In der Lutherbibel lesen wir, ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Und diesen Vers möchte ich auch aus der Einheitsübersetzung vorlesen. Liebe Brüder, da es mich sehr drängt, euch über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben, halte ich es für notwendig, euch mit diesem Brief zu ermahnen. Kämpft für den überlieferten Glauben, der den Heiligen ein für allemal anvertraut ist. Der Beweggrund für den Brief war das Heil, die Rettung. Und Judas will seine Leser ermahnen, für den Glauben, der zum Heil führt, der mit dem Heil, mit der Errettung zusammenhängt, für diesen Glauben einzustehen. Und in diesem Sinn bedeutet Glaube mehr als, sagen wir, die Gewissheit, dass etwas, was wir nicht sehen, da ist oder wahr ist, sondern es geht um ein Glaubensgebäude, durch das wir Zugang zum Heil haben. Es geht also um die heilsame Lehre. Und in seinem ersten Brief, um zu zeigen, dass da ein Zusammenhang ist, hat Paulus an Timotheus geschrieben, der Geist sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden. Sie fallen von dem Glauben ab. Und wodurch? Sie hängen verführerischen Geistern und teuflischen Lehren an. Also sie haben andere Lehren angenommen. Nicht heilsame Lehre, sondern eine andere. Judas sagt uns, wir sollen für die heilsame Lehre einstehen. Wir sollen sie verteidigen. Das ist zwar Aufgabe der Funktionsträger in der Gemeinde, die mit dem Lehren betraut sind, aber das ist eine gemeinsame Aufgabe aller Glieder am Leibe Christi. Judas schreibt seinen Brief nicht allein an die Ältesten oder Lehrer, er schreibt sie an alle. Und er sagt allen, wir sollen für den einmal überlieferten Glauben im Sinne heilsnotwendiger Erkenntnis, die heilsame Lehre, wir sollen dafür kämpfen. Wir sollen dafür einstehen. Wir sollen sie verteidigen. Das heißt, wenn jemand uns etwas Neues beibringen will, besonders dann, wenn die Person meint, es ist für die Errettung notwendig, es ist eine Heilslehre, dann überlegen Sie, was ist die Quelle der vermeintlichen Erkenntnis? Kommt sie von Menschen, die das Zeugnis Jesu haben und die Gebote halten, oder kommt sie von außerhalb? Und wenn sie von außerhalb kommt, dann vergessen Sie nicht die Frage, für die Sie sonst 100 Euro verdient hätten. Welches Beispiel haben wir im Neuen Testament, dass Gott auf die Weise gewirkt hat, dass er von außerhalb der Ekklesia einen, sagen wir, lebensnotwendigen Aspekt der heilsamen Lehre beigebracht hat? Das Beispiel gibt es nicht. Eigentlich müsste das genügen, um zu wissen, wie man mit so einer Erkenntnis umgehen soll. Und so man die Person auch auf die Weise mit Takt, Gefühl und Liebe ansprechen. Und auch bei unseren Gottesdiensten. Und dazu sage ich, wenn die Funktionsträger in der Gemeinde in all den Jahren, sagen wir, ihrer Aufgabe nachgekommen wären, hätten wir das, was wir vor etwas mehr als 20 Jahren erlebt haben, nicht erlebt. Denn wenn jemand, der diese Funktion in der Gemeinde hat, etwas als Lehrer sagt, das ihrer Meinung nach nicht bibelkonform ist, nicht mit der heilsamen Lehre übereinstimmt, fragen Sie ihn danach. mit Taktgefühl und mit Liebe. Es kann auch sein, Sie haben ihn missverstanden. Gott ruft uns auf, lassen wir uns nicht von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben, sondern kämpfen wir alle gemeinsam für die heilsame Lehre, die den Heiligen durch die Ekklesia überliefert wurde. Diejenigen, die das Zeugnis Jesu haben und seine Gebote halten. Das Haus Gottes, die Gemeinde, im Urtext Ekklesia, die Gesamtheit all derjenigen, in denen der Geist Gottes lebt und wirkt, sie sind diese Gemeinde, und diese Gemeinde ist ein Pfeiler und ein Fundament der Wahrheit. Und seine Sorge um die Zukunft, seine Sorge um das, was er kommen sah, bewegte Paulus zu der Feststellung, die letztes Mal und auch heute die Grundlage unserer Predigt ist. Er schrieb an Timotheus, denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und dieses denn ist ein direkter Bezug zu dem, was Paulus unmittelbar davor geschrieben hatte. Die Schrift unterweist uns zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Die Schrift ist die Quelle heilsnotwendiger Erkenntnis. Und diese Erkenntnis, die finden wir in dem Pfeiler und Fundament der Wahrheit, nämlich in der Kirche Gottes.